Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Andreas Müller, hallo und herzlich willkommen. Ja, an Karneval, da tragen wir alle gerne Masken. Demnächst müssen wir vielleicht alle Masken tragen, die dann nicht ganz so lustig sind vielleicht. Aber die Maske begleitet uns Menschen eigentlich schon seit Tausenden von Jahren. Und das wird hier gleich Thema sein. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wenn Sie uns länger hören, wissen Sie, dass die Maskenpflicht immer hier auch Thema ist. In verschiedenen Ländern in Deutschland ist das schon so, dass man eine tragen muss beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr. Dabei gibt es ja einmal im Jahr so eine Saison, da gibt es auch Maskenpflicht an Karneval zum Beispiel. Also wer da nicht mit Maske oder einer anderen Verkleidung rumläuft, der eckt natürlich an. Tatsächlich ist es so, dass die Menschheit seit Jahrtausenden Masken benutzt, um in andere Rollen zu schlüpfen, um sich zu verstecken, vielleicht auch um sich zu schützen. Ja, und im vergangenen Jahr gab es in Bonn, im Kunstmuseum Bonn, eine Ausstellung Maske, Kunst der Verwandlung. Und die hat kuratiert Dr. Barbara Scheuermann, die mir jetzt zugeschaltet ist. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich vermute mal, dass in Ihrer Ausstellung im letzten Jahr Sie nicht so sehr an medizinische Masken gedacht haben, oder?
Nee, wir haben nicht so sehr an medizinische Masken gedacht. Wir haben sie aber auch durchaus mitgedacht, die Schutzmaske, als wir uns alle möglichen Masken vorgenommen haben und darüber nachgedacht haben. Aber in unserer Ausstellung, die von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart reichte, haben wir vor allen Dingen die Maske als zweites Gesicht in den Blick genommen.
Also die medizinischen Masken sozusagen taugen nicht für ein zweites Gesicht.
Ja, das ist so die Frage, ne? Darüber denke ich jetzt in der letzten Zeit auch viel nach, wo jetzt ja immer mehr Masken im öffentlichen Leben erscheinen und das eben, wie Sie ja auch schon gesagt haben, jetzt ein wichtiges Thema ist. Ich glaube eher die Schutzmasken, die wir jetzt alle tragen müssen, sind eher Leerstellen. Und weil ja kein zweites Gesicht an die Stelle tritt, des ersten Gesichtes mit dieser Schutzmaske. Und das unterscheidet sie oder das macht sie eben so sehr anders als die Rollenmaske oder die Karnevalsmaske oder Theatermaske.
Ich frage mich immer so, was das für einen Effekt auf uns hat. Ich kann mich erinnern, also vor Jahren natürlich schon mal im Fernsehen eine Reportage aus Tokio gesehen zu haben, wo dann Menschen mit einer Maske rumlaufen, mitunter dann auch asiatischstämmige Menschen, die man in Deutschland mit so etwas sah. Da denkt man, oh, die sind wahrscheinlich irgendwie, wer weiß. Und dann wird aber klar, das ist Teil einer Kultur, die eben sagt, wenn ich eventuell eine Erkältung habe, möchte ich nicht, dass das irgendwie weitergegeben wird. Also ja, das ist ja so ein komischer Effekt eigentlich, oder?
Ja, finde ich auch. Glaube ich, dämmert uns allen auch jetzt ja erst in der letzten Zeit, dass diese Schutzmaske nicht unbedingt zum eigenen Schutz getragen wird, sondern eben um die anderen zu schützen. Also das ist, glaube ich, ein Konzept, was langsam bei uns jetzt eher hier so durchsickert. Und das ist natürlich auch das Ambivalente, dass man eine Maske aufsetzt, sich selber sehr stark verändert, aber nicht aus der Motivation heraus, sich selber stark zu verändern oder gar eine andere Identität zu spiegeln, sondern aus der Motivation heraus, die anderen, die Mitmenschen eben zu schützen.
Es hat, obwohl es ja im Bild, Sie haben es auch selber gesagt, im Stadtbild oder wo auch immer, immer mehr zunimmt, etwas Unheimliches. Das muss man einfach zugeben. Und die werden uns noch eine ganze Menge begleiten, diese unheimlichen Masken. Die werden zu unserem Alltag gehören. Haben Sie eine Ahnung, eine Vorstellung, wie das gelingen kann?
Dass wir uns daran gewöhnen? Oder?
Genau.
Ja, ja. Ja, ich glaube, dass, wie gesagt, dass das Problem ist, dass es momentan gerade diese medizinischen Masken, dass das wirklich Leerstellen sind, also dass da einfach eine weiße Fläche an die Stelle der Mimik von Mund und Nase und dem, ja, mehr als die Hälfte des Gesichtes tritt. Und man merkt das ja jetzt auch schon, dass da immer mehr so der Versuch kommt und zu sehen ist, dass es als modisches Accessoire zu sehen ist und dass man gemusterte Masken sieht und irgendwie individualisierte Masken. Und ich sehe das als Versuch, eben die Identität doch auch über diese Masken, wenn auch nicht über ein zweites Gesicht, aber dann vielleicht über ein Muster oder eine bestimmte Gestaltung irgendwie nach außen zu tragen. Und man sieht ja auch vereinzelt schon Masken, die dann doch einen aufgemalten Mund oder einen Schnurrbart oder sowas zeigen.
Ja, da gibt es eine ganze Menge Kreativität.
Ja, genau.
Wir haben es eben schon ein bisschen angedeutet, die Maske ist ja auch etwas, also im Karneval zum Beispiel, da versteckt man sich, da gibt man vielleicht auch eine Botschaft, Symbole. Man kann etwas anderes sein. Man, als Trägerin und Träger ist man freier in diesem Moment. Könnten Sie sich vorstellen, dass diese Mund-Nasen-Schutzmasken, wie wir sie jetzt vielleicht bald alle tragen müssen, einen ähnlichen Effekt haben und man sich dahinter vielleicht sogar freier fühlt, wenn dann alle eine aufhaben?
Ja, ich weiß es nicht. das ist ja andererseits auch das Unheimliche, ne? Dass man vielleicht auch immer den anderen verdächtigt, dass er jetzt was verbirgt und sich da Freiheiten herausnimmt, die er oder sie sich nicht herausnehmen würde, wenn er oder sie diese Maske nicht tragen würde. Ich persönlich erlebe das nicht als Freiheit. Ich trage brav meine Maske, wenn ich draußen unterwegs bin. Und das ist tatsächlich auch eine ganz schöne Maske oder sind ganz schöne Masken. Aber ich erlebe das nicht so, dass ich dadurch eine gewisse Freiheit gewinne.
Ja, man kriegt auch manchmal schlecht Luft unter den Dingern. Das kommt auch dazu. Sie haben ja viele, viele Masken gezeigt in Ihrer Ausstellung. Gibt es da Dinge von Künstlerinnen und Künstlern zum Beispiel, bei denen Sie sagen würden, ach, da könnte man doch eigentlich dran anknüpfen. Das könnte man vielleicht mal unter die Leute bringen.
Habe ich, also in unserer Ausstellung und auch im Rahmen der Recherchen habe ich das nicht so gesehen. Natürlich auch gar nicht im Hinblick darauf bisher das Thema beachtet oder bearbeitet. Ich sehe auch in den letzten Wochen und Monaten, also ich sehe noch nichts von Künstlerinnen und Künstlern, wie sie sich mit dieser Behelfsmaske oder mit dieser Mund-Nasen-Maske auseinandersetzen. Das wird sicher noch kommen, die künstlerischen Reflexionen auf dieses Phänomen. Aber ich selber habe da bisher noch nichts beobachtet, weil doch gerade die Rollenmaske doch in eine ganz andere Richtung eben geht.
Das war Barbara Scheuermann vom Kunstmuseum Bonn. Sie hat dort im vergangenen Jahr die Ausstellung Maske – Kunst der Verwandlung kuratiert. Haben Sie vielen Dank.
Ich danke auch.
Was wäre eigentlich, wenn es keine Streaming-Dienste gäbe? Stellen Sie sich mal vor, die Krise hätte uns in den, sagen wir mal, 80er Jahren erwischt. 2 bis 3 Programme und unendliche Wiederholung vom blauen Bock oder so. Ja, die modernen Zeiten, sie halten uns dann wenigstens ein bisschen Entertainment bereit. Und Netflix hat eine neue Serie, eine Animationsserie, die nur für Erwachsene bestimmt ist, The Midnight Gospel. Seit gestern ist sie online. Und 8 Folgen gibt's, über die es im Vorfeld schon einen ziemlichen Hype gab. Deutschlandfunk Kultur Serienkritikerin Anna Wollner hat die Serie geguckt. Anna, warum ist diese Serie vorab im Netz schon so gehypt worden?
Ja, das liegt so ein bisschen an den Machern. Die haben in der Animationsszene einen relativ guten Stand und deswegen ist diese Serie bei einschlägigen Foren im Netz aufgrund der Fanbase einfach sehr, sehr hoch erwartet worden. Das sind nämlich Pendleton Ward und der Comedian Duncan Trussell. Das sind die Macher von Adventure Time. Das wiederum ist eigentlich eine 11-minütige, humoristisch angehauchte Abenteuerserie mit Fantasy, mit Märchen und mit Science-Fiction-Elementen. Die lief von 2010 bis 2018 bei Nickelodeon. Da ging es um die Abenteuer von Finn und seinem Adoptivbruder Jake. Der war ein sprechender Hund mit magischen Kräften, die in einem postapokalyptischen Land gelebt haben, nämlich dem Land O. Und diese Serie war, sie lief bei Nickelodeon, eigentlich für Kinder. Ja, und bei The Midnight Gospel haben sie sich von diesem kindlichen Touch sehr, sehr weit entfernt.
Also was passiert denn da? Was hat's mit Midnight Gospel auf sich?
Der deutsche Titel ist Enthüllungen zu Mitternacht und das ist wirklich was für Fans experimenteller Serien und bewusstseinserweiternden Substanzen, denn die müssen Ward und Trussell wirklich geraucht haben, als sie das Konzept für diese Serie sich überlegt haben, denn es ist die animierte Version eines Podcasts. The Duncan Trussell Family Hour heißt dieser Podcast und da spricht Duncan Trussell in mittlerweile über 170 Folgen mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebenseinstellungen. Der philosophiert mit ihnen über ganz unterschiedliche Themen und diskutiert unter anderem auch Meditationspraktiken. Und Ausschnitte aus diesen Podcasts haben es dann auch 1:1 als Dialoge in die Serie geschafft.
Kann man da überhaupt eine Story finden? Kann man überhaupt sagen, um was es da geht?
Es ist schon ein bisschen tricky, denn das Ganze ist ziemlich durchgeknallt. Es geht um Spacecaster Clancy. Das ist ein pinker, im Weltraum lebender Podcaster und der hat einen Multiverse-Simulator. Das ist ein unlizenzierter Simulator der verschiedensten Universen, die er bereisen kann. Das Teil sieht aus wie eine Vagina und er sucht sich mit seinem Bordcomputer zusammen eine Welt aus, die er bereisen will. Und genau da transferiert er sich dann hin.
Ah, danke für die Aktivierung, Master. Welches simulierte Universum willst du heute betreten? Erde 4169 durchläuft aufgrund eines weiteren Bedienungsfehlers eine Zombie-Apokalypse. Deine Wahl, Brillenmann. Dieser Sim hat einen Charisma-Wert von 23. Gute Wahl. Brillenmann wird anvisiert.
Ja, hier wird der Brillenmann anvisiert und diese unterschiedlichen Welten, durch die er reist, da trifft er Menschen mal, oder beziehungsweise nicht Menschen, sondern mal mehr oder weniger intelligentes Leben. Interagiert er und das sind unter anderem ein Roboter, der als Kopf ein Glasaquarium hat und das Gehirn dieses Roboters ist ein Fisch. Es gibt sprechende Fleischbällchen, es gibt Killer-Clowns und seine Erlebnisse danach lädt er dann danach für jeden frei zugänglich in die Spacecaster-Cloud hoch.
Das klingt für mich erstmal ziemlich attraktiv. Gibt es da einen Zusammenhalt? Also es gibt 8 Folgen, verhalten die sich irgendwie zueinander?
Sie verhalten sich insofern zueinander, dass sie alle die gleiche Hauptfigur haben, aber sie sind von der Qualität her ganz unterschiedlich. Da, die erste Folge zum Beispiel, da trifft dieser Clancy auf einen Präsidenten im Weißen Haus mit einer orangefarbenen Brille, der von einer Zombie-Apokalypse überrannt wird und versucht mit Waffengewalt darüber Herr zu werden und sich ganz nebenbei mit Clancy dann, und das wiederum ist ein Ausschnitt aus dem Podcast, über die Vor- und Nachteile der Legalisierung von Gras unterhält.
Also erstens verstehen die Leute einfach meinen Standpunkt nicht. Irgendwie glauben alle, dass ich gegen Gras oder die Legalisierung bin.
Ah ja.
Aber so richtig dafür bin ich auch nicht. Ich bin für die Freiheit. Ich bin für das amerikanische System. Dafür, dass die Menschen die Gesetze mitbestimmen.
Klar.
Ich glaube nicht, dass es... Wenn ich ehrlich auf die Frage, wird alles gut oder schlecht antworten müsste, dann... Also es könnte eher nicht so gut für die Leute enden. Aber was soll's? Ich kümmere mich darum.
Ja, das ist tatsächlich eine Folge, die eine ungewollte Aktualität bekommen hat. Für mich allerdings die beste Folge ist die letzte. Man muss also ein bisschen durchhalten. Mouse of Silver, das ist eine philosophische Abhandlung über das Leben von der Geburt bis zum Tod mit Liebeskummer und gebrochenem Herzen, erzählt mit süßen Teddybären. Das ist sehr transzendental und im Kontrast zumindest in den ersten 20 Minuten zur Brutalität der anderen Folgen mit einer wirklich erzählerischen Sanftheit.
Jetzt haben wir ja Zeit zum, wie man so schön sagt, Binge-Watching. Eignet sich die Serie denn zum ungehemmten Bingen?
Also das ist ein bisschen das Problem, denn diese Serie ist sehr, sehr überladen und sehr, sehr überfrachtet. Das klingt jetzt negativer, als ich es meine, aber man hat beim Bingen, ja, oder beim ersten Mal gucken keine Chance, alles zu erkennen und alles zu dechiffrieren, weil man einfach ständig abgelenkt ist. Konzentriert man sich entweder auf die durchgeknallte Animation, dann verliert man so ein bisschen die Story aus den Augen. Behält man die im Blick, entgehen einem allerdings die ganzen visuellen Schmankerl, die diese Serie wirklich bereithält. Es ist also kein Marathon mit allen Folgen, sondern eher eine Folge pro Tag und dann am nächsten Tag die letzte nochmal gucken, um dann in die neue einzusteigen, was ich empfehle. Denn The Midnight Gospel ist in der Tat absolute Reizüberflutung, visuell ein Fest für die Augen und intellektuell ein absoluter Brainfuck.
Anna Wollner über The Midnight Gospel. Alle 8 Folgen gibt es ab jetzt auf Netflix.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Oktoberfest ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das Risiko sei zu groß, sagte Bayerns Ministerpräsident Söder. Man könne auf dem Festgelände nicht genug Abstand halten und auch das Tragen eines Mundschutzes sei dort keine Option. Die Fernsehjournalistin und Autorin Dunja Hayali sagte im Deutschlandfunk Kultur, das sei eine richtige Entscheidung.
Also wir können jetzt hier nicht zu Solidarität aufrufen, zu Zusammenhalt und immer wieder darauf hinweisen, Abstand zu halten, möglichst zu Hause zu bleiben und so weiter und so fort. Wir sehen, was im Kunst- und Kulturbetrieb passiert, nämlich nichts. Und dann auf der anderen Seite hinstellen und sagen, ja, aber also so im September können wir schon mal mit 8, 9, 10 Millionen Menschen ein Fass anstechen und Bier trinken. Und deswegen finde ich tatsächlich persönlich, dass das die absolut richtige Entscheidung ist, auch zu diesem Zeitpunkt. Denn in diesen Tagen geht es ja auch viel um Zeichen setzen und das ist natürlich auch ein Zeichen.
Das Oktoberfest findet seit 210 Jahren statt und macht pro Jahr an 16 Tagen rund 450 Millionen Euro Umsatz. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat ihre jährliche Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Am besten steht es um die Pressefreiheit in Norwegen, Finnland, Dänemark, Schweden und den Niederlanden. Am unteren Ende der Liste stehen Nordkorea, Turkmenistan und Eritrea. Kaum besser schneiden China und Djibouti ab. Deutschland hat sich um 2 Plätze von Platz 13 auf 11 verbessert, sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier, im Deutschlandfunk Kultur.
Das ist im oberen Mittelfeld von EU-Ländern und insofern kann man sagen, ist das gut und gleichzeitig ist das nicht unter den Top 10. Grund dafür ist, dass sich die Zahl der tätlichen Angriffe im vergangenen Jahr gegen Journalisten reduziert hat. Das liegt in erster Linie daran, dass wir im vergangenen Jahr keine rechtspopulistischen Proteste vergleichbarer Dimension wie im Spätsommer 2018 in Chemnitz und Köthen hat. Aber trotzdem haben wir beim Report ohne Grenzen im vergangenen Jahr mindestens 13 tätliche Angriffe auf Medienschaffende in Deutschland gezählt.
Der Onlinehandel mit Büchern, Zeitungen und Zeitschriften hat in den vergangenen Jahren bundesweit zugenommen. 2019 kauften 23 Millionen Menschen in Deutschland Bücher, Zeitungen und Zeitschriften einschließlich digitaler Ausgaben über das Internet. Das sind rund 3 Millionen mehr als 2018, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die 23 Millionen Online-Käufer repräsentierten 31% der Bevölkerung ab 10 Jahren. Der Großteil von ihnen war im Alter zwischen 25 und 45 Jahren.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Fundstück.
Regentropfen, die an dein Fenster klopfen, war der Titel eines beliebten Tango-Schlagers im Nazi-Deutschland der 30er Jahre. In der Wohnung selbst will man Regenwasser natürlich nicht haben. Als es 1982 seinen Weg dennoch in einen Raum des norddeutschen Kunsttheoretikers und Dichters Klaus Groh gefunden hatte, dokumentierte er die Situation künstlerisch, indem er die Tropfen zählte. 100 Drops ist ein Lautgedicht, das nur in Echtzeit entstehen konnte und bei dem sich Sprache und Natur spielerisch und stichhaltig zu einem Duett von ganz besonderem Humor verbinden.
100 Drops. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Seventy-six, seventy-seven, seventy-eight, seventy-nine, seventy, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 97, 98, 99, 100.
100 Drops, ein Fundstück von Paul Paulun. Breaking Bad gehört zu den Klassikern des jüngeren Serienzeitalters. Es ist die Geschichte eines krebskranken Chemielehrers, der zum Drogenboss wird. Das liegt jetzt nun schon 7 Jahre zurück, aber Breaking Bad rumort noch, man könnte sagen, nach. Die Serie hat nämlich eine inzwischen ja auch schon recht langlebige Fortschreibung hervorgebracht, Better Call Saul. Die Serie erzählt die Vorgeschichte des schmierig cleveren Anwalts Saul Goodman aus Breaking Bad und das jetzt schon in der 5. Staffel. Die geht heute zu Ende, also die letzte Staffel, die letzte Folge, Episode ist online bei Netflix. Und Matthias Dell ist hier bei mir im Studio, unser Kritiker, der hat das schon gesehen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Fünf Staffeln, das ist ja schon ganz schön viel Erzählzeit, aber es ist noch nicht das Ende. Better Call Saul ist noch immer nicht bei Breaking Bad angekommen.
So muss man es sagen. Und das ist schon auch interessant, dass es halt so eine sehr, sehr lange Zeit braucht, um da hinzukommen. Ich kenne auch genügend Leute, denen das zu langsam ist, was da also zelebriert wird. Und man kann bestimmt auch darüber nachdenken, dass da gewisse Sachen sehr stark gedehnt werden durch dadurch, wie man zeigt, wie gewisse prozedurale Sachen ablaufen. Und gleichzeitig finde ich aber, was jetzt mir bei der fünften Staffel so aufgefallen ist, ja auch ungewöhnlich, dass wir so mittendrin sprechen, dass diese Langsamkeit und vielleicht auch gerade in diesen komischen Corona-Zeiten, wo mancher, der jetzt irgendwie mehr oder weniger Zeit zu Hause hat, über sowas auch anders zu schätzen weiß und nachdenkt, dass diese Langsamkeit etwas macht und eigentlich die ganzen Erwartungen, die man sonst an so Spin-offs und Weiterschreibungen hat, irgendwie verändert, weil sie eben die Zeit so sehr dehnt und dadurch etwas entsteht, was eigentlich fast konkurriert mit der eigentlichen Geschichte. Und genau, diese Frage ist ja, es lebt ja im Prinzip davon, wann wird Saul Goodman auf Walter White treffen? Und das ist praktisch der längste Suspense der Filmgeschichte, die wir so kennen. Und das ist eine Wahnsinnserwartungshaltung, in der hat sich ja so ein Eigenleben eingenistet.
Also Walter White, das ist dieser Chemielehrer aus Breaking Bad, der vom Wege abkommt und dieser Suspense, der jetzt schon so lange andauert. Ja, was ist denn daran so spannend?
Naja, der Witz ist ja, wenn feststeht, wo es endet, ist der Weg dahin interessant. Und dafür würde ich sagen, gibt es nicht viele Serien. Da ist die Serie auch stolz drauf, das stellt sie auch aus, die wirklich solche merkwürdigen Kurven, Umwege, Schlenker, Pirouetten des Erzählens mitnehmen. Und es gab jetzt in dieser Folge, und das ist, glaube ich, ein Effekt, der dadurch entsteht, dass man so langsam ist und dass alles so viel Zeit braucht, dass dann gewisse Momente sehr intensiv werden. Und eine Szene, eine Episode, die in der Wüste spielte, auch kann man sagen mit so einem sehr großen Kunstbewusstsein, wo dann so Lawrence of Arabia-mäßig überlebt werden muss, weil der Anwalt den Schritt vom Wege macht und ein Kautionsgeld für seinen inhaftierten Klienten holt, 7 Millionen, von denen er dann irgendwie einen Teil kriegen soll. Und er ist dann halt unterwegs, kommt in den Hinterhalt, daraus rettet ihn sein Partner Mike Ehrmantraut, das ist das ganze Gegenteil, ein sehr wortkarger ehemaliger Cop. Und dann zelebriert er das alles und danach, in der 9. Folge, fand ich interessant, muss das dann verarbeitet werden. Und da hören wir jetzt die beiden. Ich habe das mal zusammengeschnitten, weil die Szenen auch so lang sind, dass wir sie nicht spielen könnten.
It's not the end of the story.
Oh, Jesus, what have I gotten myself involved with here?
We all make our choices. And those choices, they put us on a road. Sometimes those choices seem small, but they put you on the road. You think about getting off, but eventually you're back on it. And nothing can be done about that.
Und im Prinzip wird in diesem Gespräch, wo der Anwalt wissen will, wann das praktisch aufhört, wann das Trauma weggeht, so eine Art poetologisches Programm der Serie erzählt, dass nämlich dieser erfahrene, mit allen Wassern gewaschene Detektiv ihm erklärt, die Geschichte hört man nicht auf und wir haben Entscheidungen getroffen, die waren vielleicht am Anfang klein, aber die führen uns auf den Weg und man kommt von diesem Weg nicht weg. Und das gilt ja in gewisser Weise für die ganze Serie, die auch gewisse Entscheidungen getroffen hat und die jetzt weiterverfolgt.
Also handelt Better Call Saul letztlich von der gleichen Geschichte wie Breaking Bad, nämlich wie jemand vom rechten Weg abkommt, wie jemand kriminell wird?
Das kann man so sagen und das Interessante dabei ist eigentlich, wie es davon handelt dann nämlich. Und dann könnte man fast sagen, dass jetzt Better Call Saul so eine Revision von Breaking Bad ist und nicht mehr nur die Serie, die jetzt irgendwie das Anbaustück ist, wo wir erfahren, wie der Anwalt da hinkommt und Walter White trifft, sondern wo praktisch das Gleiche nochmal passiert, aber mit einem wesentlich anderen und sympathischeren und irgendwie auch anders fokussierten Cast. Walter White ist ja so das Inbild gewesen des weißen alten Mannes, der im Prinzip alles kaputt macht, was er irgendwie, weil er mit Stolz nicht umgehen kann, mit gekränktem Stolz und mit seiner eigenen Verletztheit. Und hier haben wir eine viel flamboyantere Figur. Wir haben die viel interessanteren Frauenrollen irgendwie, gerade auch die Frau von Saul Goodman, Kim Wexler, ist total toll. Und das macht praktisch das Ganze nochmal anders. Und zumal auch der Anwalt woanders herkommt, der kommt irgendwie, das erklärt auch ein bisschen diese ganzen schrägen Perspektiven, der kommt von unten. Das ist keiner dieser Männer, die da immer schon gewesen sind und ihre Macht praktisch verschwinden sehen oder mit ihrer verloren gehenden Bedeutung nicht umgehen können.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt Spoilergefahr hier haben. Gibt es denn schon Hinweise, wie das Ganze ausgehen könnte, wie die Begegnung mit Walter White verlaufen könnte?
Das ist noch unklar. Es gibt jetzt in dieser Staffel wiederum so Auftritte von Leuten aus Breaking Bad. Der Schwager von Walter White, der bei der Drogenfahndung arbeitet, ist zum Beispiel da, wo man sich also freut, wenn man die wiedererkennt. Gleichzeitig gibt es so Zeitangaben. Da kommt jemand in 11 Monaten aus dem Gefängnis, von dem wir wissen, dass er dann in der ersten Staffel von Breaking Bad dabei ist. Aber das ist eigentlich alles egal, weil die Zeit ja so wunderbar gedehnt werden kann. Und was fast das Interessanteste noch ist, dass nicht nur die Vorgeschichte quasi Breaking Bad so ein bisschen auffrisst, sondern auch die Nachgeschichte. Jede Staffel von Better Call Saul beginnt mit einem Blick nach Breaking Bad, wo also dieser Anwalt in einer Bäckerei in Omaha, Nebraska arbeitet. Und diesmal wird er eben erkannt. Klingt dann so.
It's you.
I just want to say hi. I'm a big fan. You know, back in the day when I lived in Albuquerque with my ex, I used to see you everywhere. You were on the billboards, on the TV. I used to have one of your matchbooks.
What do you want?
Just say it.
Better Call Saul.
There we go. A little rusty, but you'll do better next time.
Das war aus dem Versprechen drin. Ein Taxifahrer aus Albuquerque erkennt ihn, verlangt von ihm, seinen Spruch zu sagen, Better Call Saul, rufen Sie Saul an, der hilft Ihnen. Und dann ist zu sagen, ein bisschen eingerostet, beim nächsten Mal wird es besser, deutet ja an, dass vielleicht auch danach noch was passieren könnte. Das heißt, Breaking Bad ist eigentlich von beiden Seiten eingekreist.
Better Call Saul, alles jetzt auf Netflix. Matthias Dell hat es gesehen und ist begeistert.
Ja.
Ich finde ja, es ist ein bisschen gedehnt.
Das ist es, aber man muss es zu schätzen wissen, glaube ich.
Und die Musik ist wieder toll. Die haben ganz tolle Musikberater, das muss man wirklich sagen. Fantastisch. Ich glaube, noch nie hat jemand in seinem Leben und ich glaube fast alle von uns sich so viele Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich in einen Raum oder in ein Haus hineinkommt, nämlich mit der Benutzung einer Klinke. Anders geht's nicht. Und warum denken wir darüber nach? Ja klar, weil in solchen Zeiten die Türklinke ein potenzieller Gegner ist, nämlich vielleicht als Träger von Viren oder Bakterien. Jeder muss sie ja anfassen. Aber brauchen wir Klinken eigentlich? Wollen wir von unserem Gestaltenkritiker Nikolaus Bernau jetzt wissen. Und was ist eigentlich eine Türklinke? Schönen guten Tag.
Guten Tag. Also eine Türklinke ist eigentlich etwas wirklich absolut Geniales. Sehr typisch übrigens vor allem für die als westlich bezeichneten Kulturreligionen. Man hat nämlich einen oder manchmal auch zwei Türdrücker, die durch einen meistens quadratisch geschnittenen Dorn quer durch das Türblatt verbunden sind. Und dieser Dorn, der zieht als Hebel das eigentliche Türschloss zurück, die sogenannte Schlossfalle. Und wenn dann dieser Dorn ein Dreher weiter ist sozusagen, dann fällt das Schloss auch zurück und die Tür ist wieder bewegungssicher verschlossen. Also eine völlig geniale, sehr einfache Konstruktion, die es auch relativ lange schon gibt, zumindest in den letzten Jahrhunderten, sagen wir es mal so.
Brillant, ich wusste das gar nicht. Schön erklärt. Aber ist das wirklich eine uralte Erfindung?
Also ganz uralt ist sie nicht, also als Erfindung ist sie ziemlich alt, es gibt mittelalterliche Schlösser schon und Klinken auch, aber richtig weit verbreitet hat sich das erst so im 18., 19. Jahrhundert und hat offensichtlich etwas mit dem Wachstum der Städte und mit stadtbürgerlichem Bedürfnis nach größerer Privatheit zu tun, weil bis dahin genügt nämlich schlichtweg Riegel oder Haken, um eine Tür geschlossen zu halten, wie es auch bis heute zum Beispiel in chinesischen Hofhäusern zu sehen ist, also wenn man da nicht ein richtiges, gleiches, dickes Vorhängeschloss davor hängen hat, dann hat man einfach einen Riegel, der kann auch ganz klein und niedlich sein, den legt man dann so vor. Oder es gibt dicke Balken wie in mittelalterlichen Burgen. Aber Klinken haben den großen Vorteil, sie sind viel, viel einfacher zu bedienen. Man kann sie sogar mit einem Ellbogen bedienen, wenn man etwas durch die Tür durchtragen will, ohne irgendwie was abstellen zu müssen. Und sie sind vor allen Dingen viel, viel kleiner als Riegel, sind nicht so massiv, sind also auch für schwächere Personen gut zu bedienen. Und dann sind sie eben aus Metall gefertigt, im Normalfall zumindest. Und gerade für Messing, Bronze und für Silber wird immer wieder gesagt, dass es eben auch antibakterielle Materialien sind. Klinken wirken also letztlich immer auch sauberer als Riegel. Und das ist seit dem 18. Jahrhundert, also seitdem Hygiene überhaupt ein Faktor wird in Wohnungsplanung, ein wirklicher, ja, wenn man so will, Wettkampfvorteil gegenüber Riegeln und ähnlichen Instrumenten. Und man kann sie einfach toll gestalten. Also das ist unglaublich, was es in Stadtmuseen und in Kunstgewerbemuseen an Riegelsammlungen, an Klinkensammlungen gibt. Im Victorian Albert Museum hat das mal in einem Korridor vollständig ausgestellt. Da ist so von nackten Meerjungfrauen, auf die man seine Hand drauflegen kann, über netteste Geometrien bis zu der ganz strengen, harten Gropius-Klinke, eigentlich so alles vertreten, was man sich gestalterisch vorstellen kann.
Nun gibt's aber andere Optionen als Riegel und Haken.
Allerdings, das eine sind natürlich, also das wird gerade unglaublich gehypt, sind elektronisch bewegte Türen oder sogar durch Spracherkennung aktivierte Angelegenheiten, die können dann klappen, es können auch Schiebetüren sein, es gab sogar mal Sachen, die haben sich dann hoch an die Decke gefaltet, das kennt man aber letztlich alles schon aus den 1960er Jahren, so aus Raumschiff Enterprise oder aus den Filmen von Jacques Tati. Das wird heute im Grunde genommen nur noch größer gehypt und vor allem so Alexa und Co., die das vor allem sehr betreiben, diese Elektrifizierung des Haushaltes. Die wollen damit überhaupt nicht den Haushalt bequemer machen, die wollen vor allem mal Daten sammeln. Und darum geht's denen. Ganz interessant ist, dass die Berliner U- und S-Bahnen in der letzten Wochen etwas geschafft haben, was in New York, Paris oder Moskau seit Jahrzehnten üblich ist, aber hier in Deutschland immer gesagt wurde, das ist technisch zu kompliziert, nämlich einfach die Türdrücker zentral zu entriegeln. Das heißt, man drückt gar nicht mehr auf diesen kleinen Knopf, damit hat man ja keinen solchen hygienischen Vorteil. Man muss wieder seine Hand irgendwo drauflegen, wo andere ihre Hand auch schon drauf hatten, sondern vorne der Zugführer entriegelt alle Türen gleichzeitig. Und dann eine ganz wichtige Alternative sind einfach Schwingtüren, wie sie zum Beispiel in Restaurants oder in amerikanischen Küchenfilmen immer wieder zu sehen sind. Also Türen ohne jedes Schloss, die man einfach gegendrückt und die knallen nach links und rechts. Vor allem für Comedy-Filme immer wieder ganz, ganz toll.
Mhm. Ganz kurz, wir haben Automatiktüren jetzt besprochen. Was ist da das große Problem?
Naja, das zentrale Problem ist, dass sie wahnwitzig viel Energie verbrauchen. Man muss die Leitungen legen in den Wänden. Irgendwo müssen die Türen ja trotzdem hin. Das heißt, man muss die Wände aufschlitzen. In diesen Wänden müssen dann wieder die extra Leitungen für die aufgeschlitzten Türen liegen. Man muss eine große Elektroversorgung herstellen. Die Elektroversorgung muss sichergestellt sein, dass sie immer funktioniert. Das heißt, wenn ich eine Schiebetür habe oder eine Elektrotür insgesamt oder mit irgendwie Sprachsteuerung funktionierende Tür, die funktioniert eben nur so lange, wie die Elektroversorgung stattfindet. Das heißt, erst man hat sehr hohen Energiebedarf, der wirklich ärgerlich ist, im Vergleich zu jeder mechanischen Tür, die gar keine Energie bedarf, außer der eigenen Körperenergie. Und das Zweite ist, man ist immer wieder auf eine Technik angewiesen, die einen plötzlich einschließen kann. Und das ist jetzt gerade in Zeiten, wo man merkt, wie wichtig es ist, dass man eben sich auch bewegen kann, ohne dass mal technisch was funktioniert, doch ein interessanter Aspekt.
Nikolaus Bernau, die Klinke ist eine westliche Erfindung. Vielleicht noch zwei Sätze zu anderen Möglichkeiten. Man könnte sich ja zum Beispiel auch ein Fell vor die Tür hängen oder so.
Ja, Felle sind sehr beliebt gewesen, zumindest bei allen nomadischen Kulturen oder Stoffe. Einfach so kommt man prächtig ohne Klinken aus. Die Rajas in Java und in Bali, die haben große Palastanlagen gebaut mit völlig offenen Hallen, in denen ist die Tür in die Wand der großen Gartenmauer versetzt. Das heißt, das eigene Haus hat gar keine abgeschlossene Tür. Und wir dürfen immer nicht vergessen, die großartige japanische Architektur mit ihren sanft und leise gleitenden Schiebetüren, die in Holzrillen eingesetzt sind, die völlig ohne Klinken auskommen. Das ist eine ganz phänomenale Architektur, die völlig mechanisch funktioniert, vollkommen ohne Klinken auskommt. Allerdings, und das ist der große zentrale Unterschied zur westlichen Klinkenkultur, wenn man so will, sie braucht etwas Zeit. Man muss nämlich, um eine Schiebetür zu bedienen, einfach ein bisschen mehr Zeit aufwenden, als einfach nur eine Klinke runterzudrücken.
Die Zeit hätten wir jetzt.
Vielleicht ist das ein Unterschied zwischen Ost und West.
Die Zeit hätten wir jetzt. Nikolaus Bernau über die Türklinke. Vielen Dank.